Longevity Talk, Ihr Ort für Wissenschaft, Gesundheit und mehr Lebenszeit. Zusammen mit dem Longevity Center Zürich für ein gesundes, aktives Leben.
Frauengesundheit wird noch häufig zu wenig spezifisch angeschaut. Dabei gibt es klare Unterschiede zum Mann, gerade bei Hormon oder Prävention und auch bei den Krankheitsverläufen. Und darüber wollen wir heute reden mit der Dr. Christine Pfeiffer. Sie ist Medical Director im Longevity Center. Ganz herzlich willkommen. Warum braucht es einen eigenen Bereich Frauengesundheit überhaupt?
Guten Morgen. Vielen Dank, lieber Marc. Ich freue mich auf das Gespräch und auf das heutige Thema Frauengesundheit oder wie es meistens bezeichnet wird als Women's Health. Das ist eine der spannendsten und gleichzeitig am meisten missverstandenen Felder in der modernen Medizin.
Was sind die größten Missverständnisse?
Ich will nicht sagen die größten Missverständnisse, aber es ist wichtig zu wissen, dass Frauen anders älter werden als Männer. Frauen leben in der Regel ein bisschen länger, aber haben in dieser längeren Phase häufig chronische Erkrankungen, die es gilt, frühzeitiger zu erkennen und möglicherweise hier auch Strategien zu entwickeln, sehr personalisiert.
Was ist der Grund, dass Frauen die Krankheitsbilder ein bisschen häufiger haben oder anders haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es kein Zufall, sondern systemisch bedingt. Hier dominieren in der Regel zwei Faktoren. Das eine ist der menopausale Kipppunkt oder lass uns sagen hier die sogenannte Abänderung der Frau. Mit dem Abfall von Östrogenen verlieren Frauen abrupt einen zentralen regulatorischen Schutzmechanismus für Gefäße. Dazu zähle ich natürlich auch das Herz, das Gehirn, der Glukosestoffwechsel und die Knochen. Unter anderem mal die wichtigsten Organsysteme hier zu nennen. Der zweite ganz wichtige Schritt ist, dass Frauen häufig später diagnostiziert werden, weil Symptome atypisch sind oder nicht ernst genommen werden. Insbesondere bei kardiovaskulären Erkrankungen, bei chronischen Immunerkrankungen oder auch bei Schilddrüsenfunktionsstörungen, die wir sehr häufig sehen im Rahmen der Abänderung.
Kann man sagen, wir müssen die Frauengesundheit, Women's Health, so ein bisschen in Zeitfenster betrachten?
Ich denke, das Wichtigste auch zu verstehen für uns Frauen ist, dass es nicht eine Lösung für jede Frau gibt, sondern dass es hier durch die biologischen Unterschiede sehr individualisierte Strategien geben muss. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass die Mitochondrien, also praktisch die Kraftzellen unseres Organs, dass die ihre Sensibilität gegenüber Hormonen verändern. Östrogen reguliert die sogenannte ATP-Regulation, also das, was uns Energie gibt. Die oxidativen Stressantworten, das, was Stress letztendlich neutralisieren lässt und so die mitochondriale Biogenese steuert. Wenn Östrogen abfällt, kann man sich leicht vorstellen, dass dieses System oder auch die Stressverarbeitung nicht mehr so balanciert ablaufen können. Das Zweite ist, ich habe noch einen zweiten Punkt, Marc. Das Zweite ist natürlich, Frauen haben ein stärkeres Immunsystem. Und durch das stärkere Immunsystem, im Vergleich immer zu Männern, wenn ich sage, Frauen haben ein stärkeres Immunsystem, sie haben natürlich dadurch auch ein höheres Risiko für sogenannte Autoimmunerkrankungen. Dies beeinflusst alles. Dass die Frauen sich möglicherweise im Zeitfenster der Abänderung oder im Bereich der Postmenopause länger Zeit brauchen, um sich zu erholen von chronischen Erkrankungen und dass hier auch die Entzündungen langsamer abklingen können. Hier ist die Zeit gemeint, dass die gesamten balancierenden Systeme sogenannt herunterreguliert werden können. Das Dritte ist die zyklische Physiologie. Die Frauen sind es gewohnt, vor der Abänderung, vor der Präperimenopause, in sogenannten Zyklen zu leben. Das heißt, ihre Biologie ist sehr viel dynamischer als die der Männer. Und das ist wichtig, in Zukunft mehr und mehr zu berücksichtigen.
Was mich erstaunt, Christine, ist, die Frau geht viel regelmässiger zum Arzt. Die meisten Frauen gehen einmal im Jahr zum Frauenarzt machen Untersuchungen. Wird in diesem Fall diesen Aspekt, den du jetzt hier erwähnt hast, den du so schön ausgeführt hast, wird denen zu wenig Augenmerk geschenkt? In der jährlichen Untersuchung beim Frauenarzt, dass da offenbar etwas vergessen geht.
Ich möchte das gar nicht negativ zeichnen, sondern so war es in der Vergangenheit. Wir sehen die Gesundheit der Frau nicht nur organbezogen, um unsere weiblichen Organe und deren Hormone, die zugeordnet hier sind, sondern es ist allumfassend. Das heißt, das Gehirn gehört dazu, die Darmgesundheit gehört dazu, das Herz und all die anderen Systeme, die ausbalanciert werden sollten.
Und ich habe richtig verstanden, Menopause, das, was vorher passiert und nachher passiert und natürlich während der Menopause, das ist das alles Entscheidende oder sehr das entscheidende Zeitfenster.
Gut, ich meine, die Frau in den 20er, 30er Jahren legt ihre Grundlagen. Wie ich es in den früheren Podcasts ja schon erwähnt habe, die Frau oder auch der Mann beginnen zu altern mit 24 Jahren. Und hier wird sozusagen die Basis gelegt im Bereich der Muskelmasse, im Bereich der Knochendichte, im Bereich der metabolischen Flexibilität oder auch im Bereich der Schlafqualität. Und das ist so wichtig, um sozusagen die Säulen zu festigen und in das nächste Jahrzehnt, das heißt in die 40er Jahre der Frau reinzugehen. Und das ist häufig ein kritisches Frühwarnsystem, dass kleine Veränderungen, zum Beispiel im Bereich der Insulinsensitivität, das heißt, wenn wir eine Ernährung haben mit viel Kohlenhydraten und die Kohlenhydrate sehr viel Insulin benötigen, um abgebaut zu werden, oder wir sagen, die Kohlenhydrate haben einen hohen glykämischen Index, dann führt es möglicherweise, wenn auch die Genetik nicht ganz optimal geschaltet ist, zu einer vermehrten Insulinsensitivität. Das heißt, wir können hier Blutzuckerpeaks und auch Insulinpeaks sehen, wenn wir das monitoren. Und das ist natürlich für den Stoffwechsel und all das, was die Zellen altern lässt, nicht optimal.
Was sind weitere Punkte, die wichtig sind, Daten, die dir als Ärztin nachher ein Bild geben?
Ich meine, diese Dinge muss man alle im Leben der Frau sehr individuell sehen. Und hier tracken wir nicht einfach nur, was bei der jährlichen gynäkologischen Untersuchung erfasst wird, sondern sehr viel mehr sogenannte Biomarker, die wichtig sind. Und die auffälligen Biomarker versuchen wir dann in einem longitudinalen Zeitfenster, das heißt ein bisschen häufiger, zu monitoren, um zu sehen, sind hier Risiken, die wir besser durch Lebensstiländerungen abdecken können.
Was sind denn die Informationen, die du hast? Was machst du mit denen? Was schaust du mit der Patientin an?
Ich versuche herauszuarbeiten, zusammen mit unseren Klientinnen, inwieweit hier metabolische Schwächen da sind, die wir sehr gut durch Lebensstiländerungen kompensieren können. Und wie schon erwähnt, ist hier das Glukosemonitoring oder auch Insulinmessung sehr wichtig. Es ist für mich auch sehr wichtig, die Schlafqualität. Wie lange schlafe ich? Wie sind die Tiefschlafqualitäten? Und wie erholt wache ich am nächsten Morgen auf? Und dann ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt 7 oder 9 Stunden schlafe, sondern wie tief und qualitativ sinnvoll ich schlafe. Die nächsten Punkte, die im Rahmen der Perimenopause oder Abänderung der Frau sehr wichtig sind, sind die autonomen Dysregulationen. Das heißt, das, was die Frau wirklich dann auch im Bereich der Lebensqualität beschäftigt, das sind die Hitzewallungen. Und die Hitzewallungen sind natürlich hormonell durch den Östrogenabfall mitbedingt. Ich kann sie aber durch, ich komme wieder zu Lebensstiländerungen, vor allen Dingen durch die Ernährung, sehr positiv gestalten. Die weiteren Parameter, die häufig ein bisschen ja, zu kurz kommen, sind die kognitiven Leistungsparameter. Das heißt, Östrogen ist per se ein wunderbarer Schutz für unser Gehirn, für alle neurologischen Parameter. Wenn ich jetzt einen Abfall habe des Östrogens, wäre es gut zu prüfen, inwieweit eine Hormontherapie im Rahmen von Östrogen und auch Progesteron, also dem Gegenspieler von Östrogen, sinnvoll sind.
Man hat manchmal so ein bisschen, Angst gegenüber oder Bedenken gegenüber Hormontherapie. Was sagst du als Ärztin?
Das kann ich sehr gut verstehen. Aber man muss das ein bisschen aus der Historie sehen. Mhm. Das heißt, die Frauen bekamen früher mit Beginn der ersten Hitzewallung, weil sich die Frau nicht mehr richtig wohlgefühlt hat, hat sie eine Pille gekriegt, eine Pille mit Hormonen. Und diese Pille mit Hormonen war viel zu hoch dosiert und für manche Frauen noch mal doppelt so hoch dosiert. Das heißt, früher haben wir Werte von Östrogen über 1000 gemessen und das ist natürlich dann vom Zeitfenster der Risikoabschätzung ein sehr großes Risiko, einen Brustkrebs zu entwickeln. Die Amerikaner haben die Hormontherapie im Rahmen der Östrogensubstitution jetzt aus dem sogenannten Black Window rausgenommen und haben gesagt, wenn es sinnvoll dosiert ist, ja, dass wir einen guten Benefit haben von der Hormonsubstitution, aber möglichst wenig Risiken haben, dann ist es auf jeden Fall im mittel- bis langfristigen Zeitfenster eine gute Therapie.
Was wäre eine Strategie ohne Hormon?
Auch das ist eine gute Frage, denn das betrifft natürlich auch viele Frauen, die Risiken haben, nicht nur, weil sie schon eine Krebserkrankung hinter sich haben, aber möglicherweise auch eine Krebserkrankung in der verwandten Familie haben, die genetisch auch festgelegt ist, dass sich eine Hormontherapie von Seiten der Indikation auf jeden Fall verbietet. Hier haben wir Möglichkeiten über sogenannte Phytoöstrogene, wie der Name sagt, also pflanzliche Östrogene, eine Lösung anzubieten, aber auch durch Lifestyle-Interventionen. Und hier ist das Wichtigste die Ernährung, dass wir eine Ernährung zusammen erarbeiten, die antientzündlich wirkt, die einen niedrigen glykämischen Index beinhaltet, was die Kohlenhydrate angeht. Das heißt, wir haben keine Insulin-Spikes oder auch Zuckerspikes und haben hier eine möglichst ausbalancierte metabolische Situation.
Klingt sehr anstrengend. Ist es anstrengend? Weil Lifestyle-Veränderung, das ist jetzt ein Punkt, den du immer und immer und immer wieder bringst. Weil das ist wahrscheinlich der Effekt, wo man selber am meisten kann dazu beitragen kann. Aber es ist wahrscheinlich der, wo am meisten Disziplin braucht.
Marc, das haben wir, glaube ich, in den letzten Podcasts auch immer wieder erwähnt. Man muss das mit einem großen Stück Humor sehen. Es ist Disziplin. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie das Meer. Wenn das Meer Flaute hat und ist glatt, das ist mal für einen Tag schön, auch wenn man Kinder hat, um baden zu gehen. Aber über die mittel- oder langfristige Perspektive ist es langweilig. Das heißt, die Disziplin hat Sinn, weil ich ein Up and Down habe. Und meine Basis ist das, was wir gerade besprechen. Das heißt, eben wenn eine Frau, ob jetzt mit Hormontherapie oder ohne Hormontherapie, ein gutes Fasten zelebriert, damit meine ich jetzt nicht eine ganze Woche, sondern macht ein bisschen intermittierendes Fasten und hat 2 bis 3 Hauptmahlzeiten am Tag und dazwischen halt kein Snacken, dann ist das Disziplin, die sich auf jeden Fall relativ schnell bemerkbar macht, indem die Frau sich einfach besser fühlt, sich emotional ausgelassener fühlt und natürlich auch von der Hirngesundheit, von dem, was abgerufen werden kann an Resilienzmöglichkeiten viel besser aufgestellt ist. Wir wissen heute, wenn es eine Frau interessiert, und hier muss ich immer wieder klarstellen, ich kann unsere Klientin motivieren, diesen Weg zu gehen, nur die Entscheidung mag, und dazu gehören die Männer natürlich auch immer dazu, die musst du selbst treffen. Wie weit mache ich damit? Ist es sinnvoll und stresst mich das? Und bis zu welchem Punkt kann ich hier meinen Alltag adaptieren? Wir wissen heute sehr viel mehr über die Ernährung. Die Ernährung ist ja mal ganz vereinfacht ausgedrückt unterteilt in Kohlenhydrate, in Proteine, also Eiweiße, und in Fette. Und wir wissen, ein sogenanntes Protein-Timing, möglichst am Morgen, bringt einen sehr guten Peak, nicht nur für die Vigilanz, also für die Aufmerksamkeit, für das Energielevel, sondern auch für den Muskelaufbau. Mhm. Und der nächste Punkt ist, der mir ganz wichtig ist, und hier gibt es interessante Studien seit einigen Jahren, die Frau ist der Fokus für Krafttraining und nicht für Ausdauertraining. Ausdauertraining brauchen wir, um unsere Kondition, um die Herzgesundheit zu stabilisieren, aber um unsere Knochengesundheit, die Muskulatur und auch die gesamte Hirngesundheit in einem guten, stabilen Zustand zu halten, ist Krafttraining das Wichtigste, was wir neben der Ernährung und dem Schlaf in unseren Alltag implementieren.
Das ist eine gute Erkenntnis. Da haben ja die Frauen immer ein bisschen Angst, sie wollen nicht muskulös werden. Also da besteht keine Gefahr. Um das geht es nicht bei Krafttraining. Oder? Das geht mehr darum, die Muskulatur zu stärken. Gerade in dieser Zeit von der Menopause, wo so auch beim Mann geht es ja hinten runter mit der Muskulatur. Ist das bei Frauen in diesem Fall genau gleich?
Also Marc, ich sage ja immer, ich versuche das, was wir unseren Klientinnen erklären und auch sie versuchen abzuholen und mitzubegleiten, das natürlich auch selbst zu leben. Mhm. Und ich sitze jetzt vor dir, du siehst ja jetzt nicht, ich bin jetzt nicht das, was du gerade versuchst zu beschreiben. Es geht darum, dass die Muskulatur gut aufgebaut ist, dass die Körperhaltung, die Wirbelsäulenmuskulatur gestärkt ist und natürlich auch gleichzeitig Sport ist Nahrung für die Seele. Also die mentale Stabilisierung ist ein ganz wichtiger Punkt, der im Krafttraining natürlich auch eine sehr schöne Konsequenz hat.
Hast du noch gerade einen weiteren Biohack für uns? Für unsere Hörerinnen, die wir ja heute speziell ansprechen.
Ja, ich glaube, wenn du mir erlaubst, würde ich die Thematik Peptide oder Peptides und Phytoöstrogene zunächst einmal vorziehen. Denn das ist das, was wir sehr häufig angefragt werden und was natürlich auch in den sozialen Medien im Moment sehr gehypt wird. Ich stehe zu alternativen Ansätzen sehr offen gegenüber, aber auch sehr differenziert. Und die Phytoöstrogene haben wir ja schon angesprochen, die sind selektiv, sind vor allen Dingen für Gehirn und Knochen sehr gut und möglicherweise eine Alternative, eine Option für Frauen, wo sich die richtigen Hormone, die Östrogene und Progesterone oder auch andere Hormone wie Testosteron und DHEA möglicherweise verbieten. Wir können hier bei Frauen den Östrogenstoffwechsel und auch die Zwischenmetabolite mittlerweile genetisch alle aufgleisen und hier sehr gut herausarbeiten, inwieweit eine Frau für solche sogenannten Phytoöstrogene, die an spezielle Östrogenrezeptoren andocken, also anders als das wahre Östrogen, sehr schön begleiten. Die Peptide, die letztendlich ja auch nichts anderes sind, wie der Name sagt, als Eiweißpartikel, können Regeneration und auch mitochondriale Funktionen unterstützen. Der Einsatz ist allerdings aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Analysen bis auf die Gabe von GLP-1, also Ozempic oder Mounjaro oder all die anderen Alternativen, momentan bei uns in der Schweiz von der BRG noch nicht zugelassen. Mhm. Und in meinen Augen als Ärztin ist das auch sinnvoll.
Wie siehst du die Zukunft von der Hormongeschichte? werden wir da wahnsinnige revolutionäre Sachen noch erleben in der nächsten Zeit?
Ich denke, wir können natürlich auch mit Hilfe von AI, und wir sind hier jetzt wirklich noch in den Anfängen, können wir sehr viel individualisierter für die Frau Programme aufstellen. Und du hast vorhin auch noch mal gefragt nach Biohacking. Mhm. Auch das ist wichtig zu integrieren, aber in einem sinnvollen Maß. Und für Frauen, für uns Frauen ist es wichtig, immer wieder sich im Klaren zu sein, nicht alles ist das Beste, sondern im Maßen. Auch die Fastenzeiten im Rahmen der Peri- und Postmenopause, wenn es uns Frauen möglicherweise nicht ganz so gut geht, wir mental nicht so ausbalanciert und stabilisiert sind, würde ich dann eher die Fastenzeiten jetzt nicht unbedingt auf 16 oder 18 Stunden legen, sondern hier mal ein Zeitfenster von 6 bis 8 Stunden nichts essen, nur neutrale Flüssigkeit einsetzen. Auch das Intervalltraining, das HIT oder HIIT-Training ist manchmal sinnvoll, bei uns Frauen ein bisschen weniger tough einzuteilen, denn hier können möglicherweise sich sogenannte Stressfaktoren oder wir sprechen auch von oxidativen Stresslevels aufbauen, die letztendlich uns nicht gut tun und zur Übermüdung oder einem Fatigue-Syndrom dann führen können. Das gleiche gilt für die Kälteadaptation, also die Cryo-Chamber. Hier ist es für Frauen, die noch in einem Monatszyklus sind, auch wichtig, dies zu berücksichtigen, gerade im Bereich der zweiten Zyklushälfte eher ein bisschen energetisch vorsichtiger vorzugehen, dass ich hier keine Migräneattacken oder sonstige Befindlichkeitsstörungen provoziere und hier sehr sinnvoll und personalisiert vorgehe.
Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, es ist sehr etwas Individuelles, also jetzt nicht unbedingt auf ChatGPT ganz etwas zusammenzustellen, zu dir kommen, weil wir brauchen ganz genaue Daten, Informationen, die du mit deinen Messungen machst, für dass man die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Ganz richtig, Marc. Also Frauen profitieren nicht von maximalem Stress, sondern von, ich sage jetzt mal, wirklich intelligent dosiertem Stress. Ein bisschen Stress ist gut als Provokation, dass unser Zellsystem, ich sage mal ganz gern, aufwacht oder to get awake, um dann die notwendigen gegenregulatorischen Mechanismen auch aufzubauen. Nur hier ist es sehr wichtig, der Frau die Angst zu nehmen und zu sagen, das Leben geht weiter und möglicherweise umso spannender weiter, weil sich ja häufig auch im privaten Umfeld sehr viel ändert. Wenn es Kinder gibt, die sind dann irgendwann auch selbstständig und gehen aus dem Haus und es ergibt sich ein ganz neues Zeitfenster. Und wir erleben ja sehr viele Frauen in dem Alter, in den 50er, 60er, dass sie sich ein ganz neues Feld auch beruflich aufbauen. Und auch für das ist es nie zu spät. Was du eingangs gefragt hast, was ist das Neue im Bereich der Frauengesundheit? Ja, ich denke, wir werden hier mehr und mehr auch im Bereich der anderen Zellsysteme eintauchen, was die Frauengesundheit angeht und nicht nur die Brust, die Eierstöcke, Gebärmutter, Vagina sehen, sondern das gesamte Zellsystem und ganz wichtig bei uns Frauen natürlich auch die Hirngesundheit mit den sogenannten Neurosteroiden. Das heißt, das sind die Hormone, die wir immer glaubten, die sind nur für unsere Fortpflanzung und für unsere weiblichen Organe zuständig, aber sie sind halt auch für alle anderen Organsysteme sehr, sehr wichtig.
Und alle weiteren Informationen gibt es bei einem Beratungsgespräch beim Longevity Center. Du hast uns auf einen neuen Level, auf einen neuen Wissenslevel gehoben. Danke vielmals für die Informationen, für die spannenden, wichtigen Informationen, Dr. Christine Pfeiffer.
Longevity Talk, ein Podcast in Zusammenarbeit mit dem Longevity Center Zürich. Für ein gesundes, aktives Leben. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.